Wir fahren fort mit unserer Serie durch das letzte Buch der Heiligen Schrift. Und so lade ich euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen zur Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20. Ich lese uns die Verse 1 bis 10. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Herrlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr und Gott, du allein bist weise. Du allein kannst Einsicht und Erkenntnis schenken, die Worte der Weissagung zu verstehen und zu Herzen zu nehmen, und so erbarme dich doch über uns, unser Herr. Gib uns Ohren zu hören, was dein Geist der Gemeinde zu sagen hat. Hilf uns, dass wir hören und dass wir tun, was dein Wort sagt. Schenk uns dazu deine Gnade, o barmherziger Gott. Sprich zu uns, wie nur du es kannst, lebensverändernd. Gepriesen sei dein hochheiliger Name. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Einige von euch haben nur darauf gewartet, dass ich zu dieser Stelle komme. Aber lasst mich beginnen, indem ich euch sage, dass es mich traurig macht, wie dieser Text missbraucht wird. Ich hörte vor einiger Zeit von einem Vorfall, der sich zutrug in der Fastfood-Kette Subway. Dort ergriff ein Kunde ein Brot, ein Baguette und schlug den Mitarbeiter damit mehrfach ins Gesicht. Was soll man dazu sagen? Das Brot ist zum Essen da. Du hast nichts Besseres zu tun, als jemanden dieses Brot um die Ohren zu hauen und jemanden damit anzugreifen. Nun, geliebte Geschwister, diese Worte hier in Offenbarung Kapitel 20 sind Brot für unsere Seele. Dieses Brot hier stärkt die, die verfolgt werden und die Tag für Tag gegen die Verführung in dieser Welt ankämpfen. Die, die Christus treu sein wollen in einer Welt, die Christus hasst. Diese Worte sind Brot für deine und für meine angefochtene und müde und umkämpfte Seele. Warum haben einige Leute nichts Besseres zu tun, als diesen Text so zu gebrauchen, oder lasst mich lieber sagen, zu missbrauchen und zu streiten um diesen Text anderen um die Ohren zu hauen und andere anzugreifen? Dazu sind diese Worte nicht da. Als die Gemeinden in Kleinasien diese Worte empfangen haben, gab es keinen Streit über Prä-, Post- oder Amillennialismus, also über die Endzeitmodelle. Diese verfolgten, angefochteten Christen haben diese Worte verschlungen, weil sie ermutigten, stärkten, treu zu sein inmitten der Bedrängnis. Die ganze Offenbarung wurde verfasst zu diesem einen Ziel, die Gläubigen zu stärken, bis ans Ende, durch alle Bedrängnis hindurch auszuhalten, auszuharren, bis ans Ende, getreu zu sein, bis in den Tod, jeden Tag neu zu kämpfen und zu überwinden und Glauben zu bewahren. Und auch dieser Text, der als so kontrovers gilt, ist geistliches Brot für die angefochtene, schwache, müde Seele, die nur einen Wunsch hat, Christus treu zu sein bis ans Ende. Und darum nein, ich bin nicht bereit, heute eine Streitrede zu halten gegen alle Auslegungen, die ich nicht teile in Bezug auf diese Verse. Ich predige, damit ihr ernährt werdet, damit ihr Kraft habt, treu zu sein, damit ihr ausharrt bis ans Ende. Und du magst vielleicht mit vielem nicht einverstanden sein, was ich heute sage, und möchtest mir am liebsten das Brot um die Ohren hauen. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber mein Gebet ist, dass du ernährt wirst, dass du gestärkt wirst durch diese Worte. In zweifacher Weise ist dieser Abschnitt eine Ermutigung für die angefochtenen Christen, die sich im Kampf befinden in dieser Welt. Mein erster Punkt ist die erste Ermutigung für uns alle. Unser Feind, Satan, und die gottlose Welt, sie sind ganz und gar unter der Kontrolle Gottes und werden dann, wann Gottes will, völlig besiegt. Ihr Lieben, was wir hier lesen, und wir lesen hier von einem Krieg, den Satan anzetteln wird, was wir hier lesen, sollte niemanden von euch überraschen. Warum? Weil wir die Kapitel zuvor studiert haben. Und jeder von euch, der auch nur ansatzweise aufgepasst hat, weiß, dass wir von diesem Krieg schon gehört haben. Und nicht nur einmal. Lasst mich euch erinnern, wenn wir zurückgehen in Kapitel 11. Da ist die Rede von zwei Zeugen, die predigen. Und was passiert dann? Offenbarung Kapitel 11, Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen. Dann Kapitel 13. Hier ist die Rede von dem Tier. Da ist es in Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen. Dann Kapitel 16. Und ich sah aus dem Mund des Drachen, aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, was zu tun, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Und dann in Kapitel 17, hier ist die Rede von den Königen der Erde, die sich vereinen, und hier heißt es, diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden. Und dann haben wir gehört, einige Sonntage zuvor hier in Kapitel 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinen Truppen den Krieg zu führen. Hier ist ein Artikel im Griechischen. Und dann Offenbarung Kapitel 20 heute. Und Satan wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zu, da steht im Griechischen ein Artikel, ich weiß es nicht, warum die Elberfelder Übersetzung es weglässt, um den Krieg zu führen. Und ihre Zahl ist wie der Sand des Meeres. Immer und immer wieder berichtet die Offenbarung, sie beschreibt diesen einen Krieg aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Offenbarung macht unmissverständlich klar, ganz am Ende wird Satan die Königreiche der Erde, alle Könige, alle Nationen versammeln unter einer antichristlichen Führung. Er wird sie vereinen zum Krieg gegen Christus und sein Volk. Und das passiert für eine kurze Zeit. Und dann kommt Christus wieder und er wird all seine Feinde endgültig vernichten. Kurz bevor Christus erscheint, wird also der Antichrist auftreten und unter seiner Leitung werden alle Nationen gegen Christus und seine Gemeinde aufgehetzt werden. Johannes wusste, dass das passiert. Er hat es die Gemeinden gelehrt. Wir haben es gelesen in seinem ersten Brief. Was sagte er dort der Gemeinde? Kinder, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Sie haben das gehört. Sie wussten das. Dieses Wissen hatten die Gemeinden. Sie wussten, dass Satan gegenwärtig den Antichristen noch nicht erscheinen lassen kann und derzeit diesen großen Krieg, diesen letzten Krieg nicht veranlassen kann. Er wird nämlich noch zurückgehalten. Das ist etwas, was den Gemeinden bekannt war. Und das lesen wir klipp und klar in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Und so lade ich euch ein, einmal mit mir aufzuschlagen zu diesem Kapitel. In 2. Thessalonicher Kapitel 2. Paulus findet klare Worte. Es sind keine Symbole. Es ist keine Zeichensprache. Er redet klar heraus, was auf uns zukommt. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Abvers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Dass niemand euch auf irgendeiner Weise verführe, denn dieser Tag, welcher Tag? Der Tag der Ankunft Jesu Christi, der Tag der Vereinigung mit ihm, dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Will angebetet werden, so haben wir es in der Offenbarung gelesen. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Paulus hat das den Gemeinden gelehrt. Und jetzt hört einmal, was er sagt. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart ist es nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und so weiter. Hast du gehört? Dieser Text ist klar, ihr Lieben. Der Sohn des Verderbens, der Antichrist, er wird zurückgehalten. Etwas oder jemand hält ihn noch zurück. Das muss erst aus dem Weg sein und dann erst kann er auftreten. Und der Antichrist wird dann erscheinen mit der Wirksamkeit des Satans, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge, mit großer Verführung, von der wir gelesen haben in der Offenbarung. Jetzt aber wird diese Wirksamkeit des Satans noch zurückgehalten. Jetzt kann er noch nicht mit aller Machttat und mit all diesen Zeichen und Wundern auftreten. Das heißt, jetzt kann er noch nicht den Antichristen aufstellen. Jetzt kann er noch nicht unter der Führung des Antichristen alle Nationen versammeln zum Krieg, um die Gemeinde auslöschen zu wollen. Erst muss noch etwas aus dem Weg sein. Paulus schreibt, jetzt wisst ihr, was ihn zurückhält. Und dann erklärt er uns, das ist nicht nur was, das ist jemand, welcher jetzt zurückhält. Es war Allgemeinwissen der Christen, dass Satan etwas Großes plant. Er will alle Nationen vereinen, verführen unter diesem einen Sohn des Verderbens zu dieser letzten, finalen, großen Schlacht, diesem letzten Aufstand gegen Christus und seinem Volk. Und Paulus sagt, ihr wisst, wer ihn zurückhält. Wer ist es? Wer hält denn den Satan davon ab, dass er die Nation versammelt und das Volk Gottes vernichten will? Die Offenbarung beantwortet uns diese Frage. Es ist Gott selbst, der dafür sorgt, dass der Satan zurückgehalten wird, dass er die Nationen noch nicht zum Krieg versammelt. Wir sehen hier, er tut es durch einen Engel. Ab Vers 1, wir gehen zurück zur Offenbarung, Kapitel 20, ab Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er, dieser Engel, griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre, und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Satan wird hier gebunden, er wird verwahrt, so dass er absolut abgehalten wird von dem, was er tun will. Er will eines tun, das sehen wir in Offenbarung Kapitel 20, er will die Nationen verführen zum Krieg. Aber Satan wird versiegelt. Und Gott ist der Eigentümer dieses Siegels, das heißt, nur Gott hat das Recht, dieses Siegel wieder zu lösen. Gott hat hier absolute Kontrolle. Schlüssel und Siegel sprechen von Gottes Autorität. Ja, Gott selbst steht dem Satan im Weg. Er selbst ordnete an, dass der Satan zurückgehalten wird, hier durch einen Engel. So hat Gott die vollkommene Kontrolle über Satan. Der Satan ist wie ein wütender Hund, der an einer Kette gehalten wird, der nur so weit gehen kann, wie der Besitzer es gestattet. Und auch das, ihr Lieben, ist nichts Unbekanntes für die Christen. Denn Christus lehrte schon bei seinem ersten Erscheinen, dass er den Satan gebunden hat. Er sagt es klipp und klar in Matthäus Kapitel 12. Er sagt, er beantwortet die Frage, wie es sein kann, dass er Dämonen austreibt und Menschen rettet. Und er sagt, wie kann denn jemand in das Haus des Starken, nämlich des Satans, eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus ausrauben. Jesus sagt hier klipp und klar, dass er den Starken überwindet, dass er ihn bindet. Satan muss zusehen, wie gebunden, wie Christus sein Haus ausraubt, wie er Menschen rettet aus seiner Herrschaft und der Satan kann nichts tun. Er muss zusehen, wie Christus die Dämonen austreibt und er kann nichts dagegen tun. Wir könnten noch viele weitere Stellen uns anschauen im Neuen Testament, dass klar ist, der Satan ist ein überwundener Feind. Paulus geht so weit in Kolosser Kapitel 2, dass er sagt, er, Christus, hat die Gewalten und die Mächte, das heißt alle dämonischen Mächte, völlig entwaffnet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt, in ihm, in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Paulus benutzt hier ein Bild, diese dämonischen Mächte, sie haben keine Waffen mehr, sie wurden besiegt, sie wurden entwaffnet. Und sie sind nun wie gebundene Sklaven, wie Kriegsgefangene, die in den Triumphzug mitgeschleppt werden, den Imperator Christus hinterher. Der Satan kann nicht das tun, was er gerne wollte. Ja, er ist der Fürst dieser Welt, doch er wurde gestürzt. Er wurde schon gerichtet, wie Johannes Kapitel 12 und Johannes Kapitel 16 uns lehrt. Er ist ein überwundener, ein gebundener Feind, der nur so weit gehen kann, wie der Sieger es ihm noch gestattet. Überleg doch einmal. Meinst du nicht, Satan würde gerne jederzeit alle Mächte dieser Welt versammeln, um endlich die Christen auszurotten und zu vernichten? Meint ihr nicht, das ist sein Herzensverlangen, das ist sein Wunsch, den er jeden Tag hat? Die Frage ist, warum passiert das eigentlich nicht? Wenn er doch der Weltbeherrscher ist, wie die Schrift es lehrt, wenn doch alle Sünder auf dieser Welt seine Sklaven sind und die ganze Welt im Bösen liegt, wie wir es heute Morgen gehört haben, warum um alles in der Welt mobilisiert er nicht einfach die Menschen, die ihm gehorchen, und rottet einfach die Christenheit aus? Warum mobilisiert er nicht alle Nationen und vereint sie im Hass gegen Christus und seine Gemeinde? Wieso nicht? Antwort: Weil er zurückgehalten wird, weil es ihm nicht gestattet wird. Seine Hände sind diesbezüglich völlig gebunden. Er kann vieles tun, nur dieses eine nicht, was er sich von Herzen wünscht: das Volk Gottes zu vernichten, alle zu versammeln, um endgültig ein Ende mit der Gemeinde zu machen. Um diese konkrete Verführung, ihr Lieben, geht es hier in Offenbarung Kapitel 20. Wir sehen nämlich, was passiert wird, wenn er freigelassen wird. Ab Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird hinausgehen, die Nationen zu verführen. Was zu tun? Um sie zum Krieg zu versammeln. Hier steht zu dem Krieg. Hier steht ein Artikel. Es ist der Krieg, von dem die Offenbarung redet. Warum wird Satan freigelassen? Vielleicht, weil die Haftstrafe abgesetzt ist? Weil er nun wieder frei sein darf? Weil er sich vielleicht gebessert hat? Oder weil die alte Schlange vielleicht Gott überlistet hat, weil er ausbrechen konnte? Vers 3, nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Es ist ein göttliches Muss. Er wird auf Gottes Geheiß freigelassen. Es ist Gottes souveräner Wille, sein Plan, sein Ratschluss. Gott bestimmt die Zeiten und Zeitpunkte. Er hat bestimmt, wann der Satan gebunden wird, wann der Satan freigelassen wird. Es ist Gottes festgelegte Zeit. Er allein bestimmt, wann dem Satan gewährt wird, die Nationen zu verführen. Es ist die Zeit, von der hier die Rede ist, bevor der Antichrist auftreten kann. Das ist die Zeit der Gebundenheit des Satans. Es ist eine lange Zeit. Hier ist die Rede von 1000 Jahren. Das ist ein großer Gegensatz zu dieser kurzen Zeit, wo er freigelassen wird. Es ist eine lange Zeit, wo Satan gebunden ist und das nicht tun kann. Es ist eine lange Zeit und darum steht im Griechischen in Vers 7 nicht einfach, wenn die 1000 Jahre vollendet sind. Besser übersetzen müsste man, wann auch immer diese 1000 Jahre vorbei sind. Es ist klar, es geht um eine lange Zeit. Die Offenbarung spricht in einer Weise, wie sie es von Anfang bis Ende tut. 1000 Jahre bedeuten eine lange, festgelegte Zeit. Und das ist, was der Psalmist schreibt, wenn er sagt in Psalm 90, Vers 4, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag. Es geht darum, diese lange Zeit ist für dich wie ein bereits vergangener Tag. Und Petrus greift dann auch noch dieses Wort auf und wendet es auf die Endzeit an. Auf die Frage, wie lange dauert es denn jetzt, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt? Wie lange müssen wir warten? Warum dauert das so lange? Und Petrus zitiert hier und sagt, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wir warten eine lange Zeit, aber das ist Gottes Plan. Satan kann eine lange Zeit die Nationen nicht versammeln zum Krieg gegen die Gemeinde. Das heißt, es ist eine lange Zeit, wo das Evangelium allen Nationen gepredigt wird und wo der Satan die Gemeinde nicht aufhalten kann, in alle Nationen zu gehen, um Jünger zu machen. Aber wenn diese Zeit erfüllt ist und das Evangelium allen Nationen verkündigt wurde, dann lehrt die Schrift, dass das Ende gekommen ist. Der Satan wird dann alle Nationen versammeln, um Krieg zu führen. Dann wird der Satan nicht länger zurückgehalten, ab Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Er versammelt hier die Nationen, wie wir es bereits gelesen haben in der Offenbarung. Hier werden sie als Gog und Magog bezeichnet, eine Bezeichnung aus Hesekiel 38 und 39. Und es gibt viele Spekulationen, wer diese Nationen sind. Manche sagen Russland oder China. Hier steht doch, wer diese Nationen sind. Gog und Magog, das sind die Nationen an den vier Ecken der Erde. Steht hier. Siehst du's? Das heißt, alle gottlosen Nationen, genauso wie die Offenbarung es vorher beschrieben hat. Es ist ein Sammelbegriff, Gog und Magog, alle Könige, alle Nationen, von allen vier Enden und Ecken der Erde, von allen Himmelsrichtungen. Er wird sie alle vereinen. Alle Könige wird der Satan mobilisieren, im Hass gegen den Herrn und sein Volk. Und was passiert dann? Vers 9, und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Sie greifen Gottes Volk an, die Gemeinschaft der Heiligen, die Bürger des neuen Jerusalems. Und nun hat Satan, was er will, nun endlich kann er sie umzingeln, das ist, worauf er hingefiebert hat, die ganze Zeit, wird er sie nun verschlingen. Was passiert? Vers 9. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Beides wird in Hesekiel Kapitel 38 und 39 gesagt. Einmal, dass die Vögel diese Truppen verschlingen, wie wir es gelesen haben, in Offenbarung Kapitel 19. Und es wird beschrieben, dass das Feuer sie verschlingt, wie wir es hier lesen, in Kapitel 20. Es geht darum, sie werden verzehrt. Es ist genau das, was der Apostel Paulus lehrt, was passieren wird bei der Ankunft Jesu Christi, wie wir es lesen in 2. Thessalonicher Kapitel 1. Hier lehrt uns der Apostel, was passieren wird, wenn Jesus Christus erscheint. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her wird er mit den Engeln seiner Macht erscheinen in flammendem Feuer. Das ist, was passiert, wenn Jesus kommt. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Der Herr vernichtet die Nationen, die sich durch den Satan im Kampf gegen die Gemeinde vereint haben und versammelt haben. Ende von Kapitel 19 haben wir das gelesen. Schaut einmal, Kapitel 19, Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und wir haben gelesen, was passiert. Offenbarung Kapitel 19 beschreibt es ausführlich, dass tatsächlich alle getötet werden durch Christus. Es bleibt keiner übrig. Auch die übrigen, alle werden getötet. Und nun denk einmal nach, wenn doch am Ende von Kapitel 19 alle vernichtet werden, alle gottlosen Könige samt ihren Nationen und ihren Truppen, warum muss dann am Anfang von Kapitel 20 der Satan gebunden werden, um diese Nationen nicht zu versammeln zum Krieg, wenn wir doch gerade von diesem Krieg gelesen haben und sie alle vernichtet wurden? Ihr Lieben, wir haben es in Kapitel 20 mit einer Rückblende zu tun, wie es stets der Fall ist, immer wieder in der Offenbarung. Deutlich, sehr, sehr deutlich haben wir das gesehen in Offenbarung Kapitel 11 und 12. Erinnert euch daran? Hier wird übrigens diese Namenfolge des Satans noch einmal gebraucht, weil diese Kapitel miteinander parallel sind. Hier wird er der Drache, die alte Schlange, der Teufel und der Satan genannt. Wie endet Kapitel 11 nochmal? Hier ist das Endgericht gekommen. Da heißt es, und sie sprachen, wir danken dir, Herr. Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen. Und so weiter. Wir haben gesehen, dieses Kapitel berichtet uns das Ende aller Dinge. Und dann plötzlich in Kapitel 12 sehen wir eine Rückblende. Diese Version, da werden wir zurückversetzt an den Anfang des Neuen Testaments. Erinnert euch daran, dass hier plötzlich die Geburt Jesu Christi beschrieben wird. Und wie der Drache dieses Kind verschlingen will. Und wie wir sehen, dass Jesus Christus auffährt zum Himmel und auf dem Thron sitzt und regiert. Und dann sehen wir, wie der Drache die Gemeinde verfolgen will. Aber wie es heißt, der Herr bewahrt die Gemeinde fern von dem Angesicht der Schlange. Das heißt, der Satan wird zurückgehalten. Dem Satan wird nicht gestattet, die Gemeinde zu verschlingen. Er kann es nicht. Bis der Zeugendienst der Gemeinde erfüllt ist, vollendet ist. Und dann heißt es, wird dem Satan, dem Teufel gestattet, Krieg zu führen. Aber alles nur, um am Ende selbst vernichtet zu werden. Schaut Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden gepeinigt und gequält. Hier steht Tag und Nacht, auch das ist wieder Symbolsprache, wie die Offenbarung es tut, denn Tag und Nacht wird es nicht mehr geben. Sie werden Tag und Nacht gequält werden, das heißt in alle Ewigkeit. Es meint für immer, unaufhörlich. Das ist das letzte Mal, ihr Lieben, dass wir in der Offenbarung hören, von dem Satan. Er ist ein für allemal beseitigt. Dieser große Verführer, der die Gemeinde Tag und Nacht hart verfolgte und verführen wollte, doch der sie nicht vernichten konnte, weil er zurückgehalten wurde. Am Ende dachte er, nun könne er es endlich tun, doch nur um zu erleben, dass er ein für allemal vernichtet wird, in den Feuersee geworfen wird. Hier nun, ihr Lieben, ist das Brot, von dem ich sprach. Die Stärkung für alle müden und umkämpften Christen. Der Herr hat den Satan und all seine Verführung und alle Nationen, er hat sie allesamt vollkommen unter Kontrolle. Er bestimmt, wann der Satan gebunden wird und wie lange und wann er wieder freigesetzt wird. Und am Ende wird der Herr uns, seine Gemeinde, über alles triumphieren lassen. Es verläuft absolut nach seinem Plan. Euer Feind, der Satan, er wird im Feuer landen. Er leidet in alle Ewigkeit. Ihr, die ihr jetzt eine kurze Zeit leidet, er wird leiden in alle Ewigkeit. Darum, und das ist die Botschaft, haltet durch. Euer Sieg ist gewiss, ihr kennt das Ende. Wisst darum, dass der Satan ins ewige Feuer geworfen wird. Der Herr hat eine Zeit bestimmt. Jetzt, wo das Evangelium in alle Nationen gehen kann und wo es den Satan nicht gelingen kann, uns aufzuhalten. Jetzt ist die Zeit zu wirken. Der Satan kann mit all seiner Macht die Gemeinde nicht aufhalten, wie Christus sagt. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Satan kann jetzt die Nationen nicht versammeln. Jetzt ist die Zeit. Aber kurz bevor Christus kommt, wird er freigelassen werden. Ihr Lieben, jetzt ist die Zeit, mutig zu sein. Es kommt die Nacht, wo keiner wirken kann. Und nun selbst, wenn du es anders verstehst als ich, selbst wenn du meinst, dass der Satan irgendwann erst in Zukunft gebunden wird, was im Übrigen bedeuten würde, der Satan kann jetzt zu jeder Zeit die Nation versammeln und den Antichristen aufstellen. Ich denke, du glaubst Paulus, wenn er sagt, dass er zurückgehalten wird. Aber selbst wenn du glaubst, dass der Satan erst in Zukunft gebunden wird, erst in Zukunft davon abgehalten wird, die Nation zu verführen zum Krieg, dann sag mir, stimmst du mir nicht zu diesbezüglich, dass dieser Abschnitt lehrt, dass der Herr den Satan vollkommen unter Kontrolle hat? Dass er die Zeiten und Zeitpunkte festsetzt? Dass der Herr alles bestimmt und entscheidet und dass er alles in seiner Hand hat? Christen, wisst, dass Gott alles plant. Es ist vollkommen geplant. Sein Ratschluss kommt zustande. Und wenn alle Nationen sich versammeln und wenn alle gegen uns sind, seid ruhig und getrost, habt Frieden im Herzen. Gottes Ziel kommt zustande. Satan, ja die ganze Welt, sie können streiten, aber sie können Gottes Plan nicht aufhalten. Der Satan ist wie gebunden im Angesicht der Allmacht Gottes. Der Herr gebietet und es geschieht. Der Satan wird ins ewige Feuer geworfen werden. Bis dahin, liebe Gemeinde, bedeutet es aber nicht, dass wir nicht leiden werden. Wenn wir hören, dass der Satan gebunden ist, bedeutet es nicht, dass wir nicht leiden müssen. Es bedeutet nicht, dass es keine Verführung gäbe. Die Offenbarung spricht hier von einer speziellen Verführung, die Verführung, alle Nationen zu versammeln. Denn die Christen können zu Recht doch fragen, ja, wir verstehen, der Satan, er kann gerade nicht den Antichristen aufstellen und jetzt ist die Zeit zu wirken und zu predigen und ein Zeugnis zu geben, bis die Zeit des Zeugnisgebens vollendet ist. Wir verstehen das. Der Satan kann jetzt nicht die Nation versammeln. Wir verstehen es. Aber in unserer Stadt, in unserem Dorf versammeln sich die Menschen durch den Einfluss des Satans und wir sterben. Junge Geschwister, Familien in der Gemeinde, Leute, die noch mitten im Leben standen. Sie werden auf brutale Weise gequält und zu Unrecht, ohne gerechte Verhandlung, einfach ermordet. Erinnert euch an Pergamon, von dem wir gelesen haben, dass der treue Zeuge Antipas ermordet wurde dort? Was ist mit diesen Christen? Hat der Satan dann nicht doch gesiegt? Nun kommen wir zu der zweiten Weise, wie unser Text Brot ist und Stärkung für die müden, umkämpften, angefochtenen Seelen. Zweitens, die toten Christen, sie leben und herrschen mit Christus. Ab Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welches das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihrer Stirn und an ihrer Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Johannes sieht Seelen. Er sieht verstorbene Christen. Und diese Seelen sind im Himmel. Wir haben das bereits gelesen in Offenbarung Kapitel 6, dass diese Seelen der Märtyrer bei Gott sind. Diese Seelen sind nicht auf Erden. Diese Seelen sind im Himmel bei Gott. Johannes sieht die, die auf Erden ausgeharrt haben bis ans Ende. Das heißt hier, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und hier diese Seelen, die er hier symbolisch enthauptet sieht, hier geht es nicht nur um Menschen, die enthauptet wurden, natürlich auch alle anderen Märtyrer. Natürlich auch die, die ertränkt wurden, die verbrannt wurden. Aber nicht nur die, nicht nur die Märtyrer und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihrer Stirn und in ihrer Hand angenommen hatten. Ihr Lieben, das sind die Treuen, die ihr seht, die Märtyrer und die, die so treu im Glauben gestorben sind, die niemanden gedient und niemanden angebetet haben als allein den Herrn Jesus Christus. Johannes sieht ihre Seelen. Sie wird nicht auf Throne und ihnen wird das Gericht gegeben. Diese Menschen, die durch Gerichte auf der Erde verurteilt wurden von irdischen Thronen, sie nehmen nun Platz auf himmlische Thronen und empfangen himmlische, göttliche Autorität. Genauso wie Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Und wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Genau das ist es, was Johannes hier sieht. Die Seele der Gläubigen, sie leben und sie herrschen. Die Erderfelder übersetzt hier, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Wörtlich, wenn ihr euch mal die Fußnote hier anschaut, steht hier einfach, und sie lebten und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Was ist mit den Toten, die treu waren bis ans Ende, die niemanden anbeteten als den Herrn allein? Ihre Seelen tun was? Sie leben und sie herrschen mit Jesus. Christus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er sitzt auf dem Thron, er regiert über Himmel und Erde. Und die Seelen der Gläubigen, auch sie leben und sie herrschen mit ihm. Christus gibt ihnen Anteil an dieser Herrschaft. Die Seelen der Gläubigen sind bei ihm. Sie leben und sie regieren. Die Christen, die auf Erden wie Tiere behandelt wurden, abgeschlachtet wurden, zu Unrecht verurteilt wurden. Und man sagte zu ihnen, ihr verdient es nicht zu leben. Ihr dürft nicht am Leben bleiben. Was passiert mit diesen Seelen der Christen? Sie leben und sie regieren. Sie waren noch nie so lebendig wie jetzt. Sie wurden auf Erden unterdrückt und getötet. Im Himmel werden sie erhöht und sie herrschen und sie leben in Ewigkeit. Manche mögen in Pergamon gesagt haben, es ist so schade um Antipas, den treuen Zeugen. Wie viel Einfluss hat er gehabt als Prediger? Und jetzt wurde er einfach mitten aus dem Leben gerissen und wir brauchten ihn so sehr als Gemeinde. Ihr irrt euch gewaltig. Denn jetzt ist er in einer Position, wo er mehr wirken kann als je zuvor, denn er lebt und er regiert mit Christus. So war es übrigens auch bei Jesus. Sie sagten, dieser Mann hat viel zu viel Einfluss, er hat viel zu viel Wirkung, wir bringen ihn um, sodass sein Einfluss vorbei ist. Oh, was haben sie sich geirrt? Er fuhr auf zum Himmel. Wir dachten, wir haben ihn ausgeschaltet. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und jetzt erst geht es richtig los. Denn dann gießt er seinen Geist aus und er wendet seine Gemeinde in alle Nationen. Und der Starke und sein Haushalt wird ausgeraubt. Denn jetzt werden die Seelen befreit aus dem Reich der Finsternis hin in das Reich des geliebten Sohnes. Und jetzt wendet Christus seine Gerichte und seine Plagen. Es ist kein Verlust, dass die Heiligen sterben. Es ist ihre Inthronisierung. Sie sind nun mit Christus und sie regieren mit ihm. Sie senden mit ihm die Plagen. Sie senden mit ihm die Gerichte. Sie lenken und leiten mit ihm die Geschicke dieser Welt, bis der ganze Ratschluss Gottes erfüllt ist. Die Botschaft an die Christen ist klar. Sorgt euch nicht. Seid treu bis ans Ende. Und selbst wenn ihr sterben müsst, ihr werdet leben und ihr werdet regieren in Herrlichkeit. Das ist genau das Versprechen, das Christus doch den Gemeinden gegeben hat. Offenbarung Kapitel 2. Fürchtet dich nicht von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Eine kurze Zeit. Sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Sie werden euch umbringen, aber ihr werdet leben bei mir. Und dann, Offenbarung Kapitel 3, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Sie leben und sie regieren. Und hier heißt es in Vers 5, und die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Die ungläubigen Toten, die nicht treu waren, sie leben nicht mit Gott im Himmel. Sie regieren nicht mit Christus. Erst wenn die 1000 Jahre vollendet sind, werden sie vor Gott erscheinen müssen, wenn Christus wiederkommt. Ihr Lieben, die leibliche Auferstehung, das lehrt uns die Bibel, das Neue Testament, auch das Alte Testament, an vielen Stellen, wird geschehen, wenn Jesus Christus erscheint. Und zwar die Auferstehung in einer Stunde von den Gläubigen und Ungläubigen. So sagt es Jesus uns klipp und klar in Johannes Kapitel 5. Er sagt dort, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme, die Stimme Jesu hören werden und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens und die das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Wenn Jesus erscheint, wird die Auferstehung der Toten sein, die leibliche Auferstehung. Und dann kommt das Gericht. Aber Jesus sagt, es wird in einer Stunde geschehen. Aber es gibt eine erste Auferstehung, von der Johannes uns hier berichtet. Die Seelen der Treuen gehen vom Tod sofort ins ewige Leben über. Etwas, was die Ungläubigen nie erleben. Sie werden erst vor Gott erscheinen, wenn Christus erscheint zum Gericht. Doch die Seelen der treuen Gläubigen, sie werden leben und herrschen mit Christus in Ewigkeit. Sie haben Anteil an seiner Führung. Sie haben Anteil an seiner Herrschaft. Und darum Vers 6, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Die Leute sagten zu den Christen, ihr seid so elendig. Johannes hört, sie sind glückselig. Die Leute sagten, ihr seid schuldige Verbrecher. Johannes hört, sie sind heilig. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Sie leben, sie herrschen und der zweite Tod wird keine Macht über sie haben. Wir hören dann später in Kapitel 20, was das für ein zweiter Tod ist. Es ist der Tod, der ewige Tod im Feuersee, in der Hölle. Ja, die Christen sind auf der Erde getötet worden, aber sie leben dennoch und der ewige Tod werden sie niemals erleben. Sie wird niemals Schaden erleiden von diesem zweiten Tod. Und hier ist die Warnung an all jene von euch, die ungläubig sind. Ihr werdet nicht heil sein dieser ersten Auferstehung. Ihr werdet nicht leben mit Christus und nicht herrschen. Ihr werdet auferstehen zum Gericht und ihr werdet in das ewige Feuer geworfen werden. Und darum kehrt um, solange ihr könnt. Jetzt ist die Zeit, umzukehren und Christus anzurufen, auf das auch über euch gesagt wird, glückselig und heilig, die Anteil haben an dieser ersten Auferstehung. Die Gläubigen, die treu waren und starben, sie leben und herrschen mit Christus. Vers 6, sie werden als Priester Gottes und als Priester des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Ihr Lieben, sie tun genau das, was wir schon gesehen haben, was die 24 Ältesten tun, von denen wir mehrfach in der Offenbarung gelesen haben, die im Himmel sind. Sie sitzen ja auf 24 Thronen. Diese 24 Ältesten, die stehen für die Heiligen aus dem Alten und dem Neuen Testament. Was tun sie denn im Himmel? Sie sitzen auf Thronen und sie regieren. Und was haben sie in ihren Händen? Goldene Schalen von Weihrauch. Sie dienen als Priester. Sie haben Harfen in ihren Händen. Könige und Priester, sie haben alle Zeit Gemeinschaft mit Gott, sie leben in seiner Gegenwart und sie herrschen mit Christus. Die Zeit, bis er wiederkommt, um die Erde zu richten. Und selbst darüber hinaus werden wir hören. In Offenbarung Kapitel 22, wo die Rede ist von dem neuen Himmel und die neue Erde. Selbst darüber heißt es, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Selbst wenn du jetzt glaubst, es geht hier um die leibliche Auferstehung und um ein irdisches, politisches, tausendjähriges Reich auf Erden, obwohl die Erde hier überhaupt nicht erwähnt wird in diesem Text und die Rede von Seelen ist. So stimmst du mir hoffentlich zu, dass die ermordeten, verachteten Christen mit Christus herrschen und leben sollen in Ewigkeit. Die Treuen sollen auf dem Thron sitzen und herrschen. Und darum ist die Lektion klar für uns alle, egal welches Endzeitmodell wir vertreten, es lohnt sich, treu zu sein bis in den Tod. Du magst vieles anders sehen, aber sehen wir nicht gemeinsam hier, was das Brot für unsere Seelen ist? Der Herr hat alles unter Kontrolle. Er herrscht souverän über den Satan und die Nation. Alles verläuft nach seinem Plan und am Ende werden alle seine Feinde untergehen. Und darum lasst uns getreu sein und getrost. Lasst uns ihm vertrauen und ganz mit ganzer Hingabe für ihn leben. Und selbst wenn unser Leben bedroht ist, lasst uns mutige Zeugen sein. Lasst uns die sein, von denen hier die Rede ist, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihrer Stirn und ihren Hand angenommen hatten. Lasst uns diese sein, die treu sind bis in den Tod. Lasst uns diese sein, von denen geschrieben steht, glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Dass wir es erleben und ausharren bis ans Ende. Lasst uns die Zeit, die wir haben, solange die Nationen nicht versammelt werden unter den Antichristen zu dieser letzten Schlacht, lasst uns diese Zeit nutzen, um das Evangelium zu bringen, um den Hausrat des Satans auszurauben. Lasst uns Gemeinden gründen. Lasst uns den Namen des Herrn verkündigen, in der Zeit, wo wir wirken können. Denn jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo die frohe Botschaft verkündigt wird. Darum lasst uns mutig ausharren, denn die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwinden. Und wenn wir auch leiden müssen auf Erden, weil wir seine Zeugen sind, so lasst uns die Treuen sein, denn uns erwartet Herrlichkeit und Herrschaft, ewige Gemeinschaft mit unserem Gott. Gott sei Dank für sein Wort. Das Brot ist für unsere schwachen, müden, umkämpften, angefochtenen Seelen. Und darum möge der Herr Erbarmen haben mit uns allen, denen es uns mangelt an Erkenntnis und Weisheit, dass der Herr uns treu macht, auf dass er wiederkommt und uns alle in Treue befindet. Dass er uns alle findet, wie wir von ganzem Herzen treu sind. Möge der Herr es uns schenken zu seiner Ehre. Amen. Amen.